Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM. Wieder einmal die Stunde von 16 bis 17 Uhr, bei der ihr einschalten solltet. Da wird es nämlich immer spannend und interessant. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es um Solawi. Ja, Solawi hört sich ein bisschen an wie irgendwas mit Solar. Ist es tatsächlich auch nicht, sondern relativ was Konventionelles. Es geht um die solidarische Landwirtschaft und über Aktivitäten hier in der Stadt Ulm. Über die Gründung eines solchen Solawi-Teams oder Projekts wollen wir heute sprechen mit drei Gästen, die bei mir hier im Studio sitzen. Und zum einen, ich fange einfach mal mit der Martin an. Maxine Kolzen ist da. Maxine, herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Dann die Susanne Remmert.
Hallo, vielen
Susanne,
Dank.
Herzlich willkommen. Und der Martin Hagen ist da. Martin, herzlich willkommen.
Hallo Michael, grüße dich.
Es freut mich, dass ihr heute bei uns seid, den Weg zu uns gefunden habt und ihr über landwirtschaftliche Themen ein bisschen sprechen wollt. Tatsächlich ein Thema, bei dem ich mich eigentlich gar nicht auskenne, außer dass ich hier und da mal im Garten im Rasenmäher die Büsche schneide und das eine oder andere an Gartenarbeit leiste. Aber so mit Pflanzen oder mit Gärtnerei habe ich relativ wenig Ahnung. Da seid ihr die Spezialisten und deswegen spannend auf jeden Fall, was ihr heute zu berichten habt. Bevor wir aber zu euren Solawi-Themen kommen, wir machen es immer so, dass wir ganz kurz jeden sich mal vorstellen lassen. Kurze Vorstellrunde, die hätten wir dann heute genauso wieder machen. Einfach Reihe um, ich würde sagen, Susanne, fang du einfach mal kurz an. Alles, ja, was du denkst, dass die Hörer so vorab zu dir wissen sollten.
Okay, also ja, ich habe schon einen erwachsenen Sohn. Das heißt, ich habe einige Berufserfahrung mitgebracht, bin aber ursprünglich Diplom-Geografin gewesen, habe dann an der überwiegend Grundschule unterrichtet. Und bin über mein Interesse an Natur und Landschaft etc. vor ungefähr 2 Jahren an die solidarische Landwirtschaft gekommen und da gab es dann so ein paar Hürden, was ich nicht alles richtig verstanden hatte. Letztendlich bin ich jetzt mit dabei. Ich freue mich sehr darüber.
Was ist eine Geografin? Was ist genau das für ein Beruf? Mit Geografie irgendwie hat es was zu tun, vermutlich?
Ja, ich habe das in München studiert und ich bin sogar Sozialgeografin. Das bedeutet Mensch und Raum, also im Großen und Ganzen, was Mensch und Raum miteinander zu tun hat. Und das fängt schon an bei Siedlungsgeschichte und Migrationen, was wir ja zurzeit auch wieder ganz aktuell haben und geht dann bis hin zu Wirtschaftsgeografie oder Stadtplanung, ländliche Planung, Denkmalpflege, Tourismus. Eigentlich gehört alles dazu und der Geograf ist so der Generalist. Also wir buddeln aber nicht in der Erde, also jedenfalls bis dahin noch nicht, sondern wir haben dann mehr die Planungen im Sinn. Aber so, wenn man so ausgebildet ist, dann hat man den Fokus auf, was passiert in der Stadt und was gibt so alles. Und also ich bin schon auch echt bio.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, müsste jede Stadt eigentlich so eine in der Planung ein, zwei oder ein paar Menschen haben, die mit dieser Qualifikation dann ausgestattet sind.
Hat so eigentlich auch jede Stadt. Nur nicht so breit dargestellt.
Ja, tatsächlich habe ich den Begriff vielleicht schon mal gehört, aber noch keine wirkliche Hintergrundinfo, was genau ein Geograf denn eigentlich macht.
Ich bin jetzt sehr auf Familie, Tiere, Kinder und vor allem im Grunde genommen auch auf Bio. Also wir sind jetzt nicht unbedingt biozertifiziert, aber das war mir persönlich ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, Maxine.
Genau, ich bin die Maxine Kolzem, ich bin 24 und bin in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, also sehr naturnah in den Bergen.
Ja.
Genau, und dann bin ich nach dem Abi zum Studieren nach Berlin gegangen und habe Gartenbauwissenschaften studiert, weil mich das Thema einfach total interessiert hat, auch Klimathemen einfach. Und während dem Studium habe ich dann Praktikas gemacht, unterschiedliche im Weinbau auf einem Hopfenbetrieb und bin dann auch im kleinstrukturierten Gemüsebau gelandet, in der Nähe von Wien, Das war ein sehr, sehr spannendes Praktikum und hat mich einfach inspiriert und angefixt, würde ich sagen. Und ich war dann so begeistert und war so, das möchte ich nach dem Studium machen. Und genau, dann bin ich eben auch auf Solavis gekommen, weil da einfach kleinstrukturierter Gemüsebau umsetzbar ist. Und bin so in Ulm gelandet bei der Solavi. Und genau, Gärtner jetzt seit März hier. Also auch ganz neu, erste Saison, aber sehr, sehr spannend alles.
Aber das machst du dann nebenbei oder ist es dein Job? Oder
das ist mein Job, Vollzeit, also vor allem im Sommer, sehr, sehr viel.
Das heißt, du bist bei Solavi dann quasi angestellt, kann man das so sagen?
Richtig.
Ja, das heißt, du bist für die technische Umsetzung mit deinem Hintergrundwissen dann, wie pflanzt man, wie macht man, wie gießt man, wie düngt man so die Fachfrau?
Genau, richtig. Die Planung und die Umsetzung dann auch, genau.
Damit das, was die anderen gerne ernten möchten, dann auch entsprechend gut rauskommt, die Tomate nicht mickrig, sondern kräftig und saftig wird.
Genau, könnte man so sagen. Genau, wir haben ja nicht nur Tomaten, sondern auch ganz viel anderes Gemüse, also in die Vielfalt. Genau.
Schön. Martin.
Hallo, ich bin der Martin Hagen, ich bin 250 Jahre alt. Beruflich bin ich Maschinenbauer und arbeite in der Windkraft.
Oh ja, spannend.
Und genau, wie komme ich zu Solavi? Also ich bin einfach an Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessiert und da, was liegt da näher als eine regionale biologische Ernährung zu suchen, die auch noch von Menschen angebaut wird, die man kennt. Das ist mir wichtig und daher bin ich schon seit 8, 9, 10 Jahren in verschiedenen, in der zweiten, jetzt zweiten Solavi eigentlich aktiv. Mhm. Genau. Mhm. Das vielleicht zu mir.
Ja, schön. Ihr seid jetzt ein Ulmer oder ein Altdonau oder noch weiter übergreifendes solidarisches Landwirtschaftsprojekt oder ein Verein oder wo muss man euch zuordnen? Also seid ihr hiesig in Ulm ansässig, Ulm-Neu-Ulm oder wo muss man euch denn zuordnen?
Also die Ackerflächen sind in Ulm und auch die Abholstationen. Und es gibt noch einen Landwirt, der baut auch Gemüse an. Der ist in Treffensbuch, also auch 20 Kilometer weg von hier, glaube ich. Genau, also er ist sehr regional. Für Ulmer Menschen, die hier leben.
Also für Ulm und drumherum sozusagen. Genau. Ah ja, gut. Also ihr seid dann Solavi Ulm, kann man sagen.
Richtig.
Ja. Ist das ein Verein, ein eingetragener Verein oder einfach eine lose Gruppierung oder ein Unternehmen in dem Sinne? Oder wie seid ihr rechtlich oder wie ist das rechtlich strukturiert oder?
Mir hätte es sehr gefallen, wenn wir tatsächlich nur ein loser Haufen wären. Tatsächlich sind wir aber ein eingetragener Verein, einfach um die rechtlichen Themen, wie jetzt Mitarbeiter einzustellen und so weiter, sauber aufgestellt sind letztendlich, genau.
Und in eurem Umfeld, wie viele Menschen sind jetzt in irgendeiner Form beteiligt, die sich eben auch mit Solavi Ulm in irgendeiner praktischen Form einbringen, beschäftigen, Verantwortung tragen, Gemüse ernten oder sich irgendwie sonst tätig irgendwie zeigen, also wie viel seid ihr? Wie groß ist das Team?
Wir sind 90 Teilnehmer, das heißt 90 Haushalte bekommen Gemüse von uns und wir wünschen uns, dass alle Teilnehmer tatsächlich so sich zweimal im Jahr ein paar Stunden auch einbringen auf dem Acker oder auch bei sonstigen Aufgaben. In der Organisation selber sind wir so zwischen 10 und 15 Menschen, die letztendlich die Prozesse abstimmen, organisieren und durchführen, neben dem, was Maxine überwiegend eigentlich auf dem Acker, Maxine und eben auch Martin Meulenkopf, unser anderer Landwirt, der auch Gemüse für uns anbaut, auf dem Acker sich eine Hauptarbeit leisten.
Mhm. Das heißt, viele sind Nutzer und gerne Mitesser, so in diesem Sinne. Und die anderen sind die sich für die Realisierung, wie Maxine dann eben, um das Kümmern, Einsätzen stark machen und auch mit Sachverstand einfach gucken, dass alles richtig gemacht wird und wiederum andere kümmern sich halt ein bisschen um, ja.
Wir heißen Prosumenten. Also Prosumenten, Martin, magst du das noch genauer erklären? Prosumenten ist, glaube ich, schon ein feststehender Begriff. Das heißt, wir sind für das Klima, für die Landschaft und wir sind keine Konsumenten, wir verbrauchen nicht, wir sind keine Verbraucher, sondern wir achten darauf, dass der Kreislauf zwischen Natur und Essen und Anbau und so weiter alles gut funktioniert. Also beim Klimaschutz würde man, glaube ich, sagen, wir sind klimaneutral. CO2-neutral, yes. Genau.
Ja. Du hast vor dem Begriff Bio auch irgendwie erwähnt. Das heißt, ihr seid, um das schon mal vorweg irgendwie zu ansprechen, auch strikt jetzt, was das angeht, ohne Dünger oder spezielle Mittel, also sehr dann auch umweltfreundlich und ja, die Würmer dürfen halt draufkriechen, da kommt kein Pestizid, nichts drauf, so in der Richtung auch dann.
Genau, richtig.
Sehr, sehr orientiert, ja?
Also wir sind nicht biozertifiziert, aber wir kaufen unsere Jungpflanzen bei einem Bio-Jungpflanzenbetrieb zu und verwenden größtenteils samenfestes Saatgut. Mhm. Genau, wir spritzen nicht, also überhaupt nicht, genau. Und ja, wir versuchen eben den Boden durch Fruchtfolge und also ja unterschiedliche Sachen aufzubauen, damit die Pflanzen trotzdem kräftig sind, aber wir keinen synthetischen Dünger verwenden müssen.
Okay. Ja, genau. Also letztendlich kann man sagen, wir würden das Bioland-Zertifikat sicherlich bekommen. Es ist nur ein ziemlich aufwendiger Prozess und kostet relativ viel Geld. Und da sagen wir halt, schafft keinen Mehrwert bei uns und daher verzichten wir einfach darauf, diese Zertifizierung durchzuführen. Aber gleichwohl liegt uns allen sehr daran, dass wir auf jeden Fall eine biologische Landwirtschaft betreiben oder Gemüseanbau betreiben.
Okay, ja. Nochmal zurück, also ihr seid auf jeden Fall ein Team mit jetzt den einen, die dann quasi das Essen quasi halt bekommen, sich beteiligen, die anderen sind sehr, sehr stark aktiv oder wie jetzt ein Fall von Maxim tagtäglich dort mit den Dingen befassen. Also habt ihr dann irgendwie so ein wer ist der Boss, sagen wir mal, so ein Chef irgendwie oder eine Chefin, bist du das, Maxim, oder ein Team? Da wurde noch ein anderer Martin, glaube ich, gerade erwähnt. Also ist da irgendjemand, der so quasi eben, wie soll ich mal sagen, die Fäden, die Strukturen führt, in der Hand hält? Ist das?
Nee, eigentlich nicht. Also das Schöne ist ja, dass man gemeinschaftlich also ein Verein ist und dieser Verein trägt sich eben durch die Gemeinschaft und der Martin und ich, wir verbringen halt viel Zeit auf dem Acker und sind natürlich deswegen auch da Ansprechpartner, aber die Verantwortung und alles trägt man gemeinschaftlich als Verein.
Aber irgendwie muss ja als Vorstand irgendwie dann auch eingetragen sein oder sowas, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, wir haben einen Vorstand formell auf dem Papier, kann man sagen, wir machen auch ordentliche Vorstandssitzungen und manchmal auch Mitgliederversammlungen, wie es einfach das Vereinsrecht vorsieht. Ja. Gleichwohl werden Entscheidungen eben bei uns doch sehr basisdemokratisch getroffen. Okay. Sprich, wir treffen uns alle 1 bis 2 Wochen im sogenannten Orga-Kreis. Dort sind alle, die in der Solawi mitmachen, herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und dort wird einfach besprochen, wie wir was umsetzen, lösen, machen wollen. Dann wird es so lange hin und her gedreht, bis wir dann einvernehmlich zu einer guten Lösung kommen. Und das ist dann so, wie wir am Ende Entscheidungen treffen.
Also basisdemokratisch und konsensbetont. Und nicht, dass jetzt irgendwer der große Vorsprecher oder Vorturner ist, das nicht, Susanne?
Kann das sein, dass du vielleicht auf den Jahresplan abgespielt hast? Also es gibt ja einen Saisonkalender, welches Gemüse wann wächst. Und Maxine als Insiderin hat schon, ich weiß nicht genau, ich habe es nur mal gehört, ich müsste jetzt selber nachfragen, aber ihr macht ja schon die Planungen, ne? Wie viel Pflänzchen wann, wo, wie gesetzt werden und welche Sorte. Und dann ich als Prosumentin bekomme dann auch mal so eine Tomate und solche Tomate und ist ganz toll und interessant und die schmecken auch ganz gut lecker. Aber das gibt schon. Also ich habe mal mitbekommen, das ist eine ganz ausgefeilte Planung, die dahinter steckt.
Ja, das stimmt schon. Das macht man alles im Winter. Jetzt im Sommer habe ich zum Glück schon alles geplant. Aber klar, da steckt super viel Planung dahinter. Und das muss ja natürlich auch für die Menge passen. Also Menge an Prosumenten. Und da muss man schon immer gucken, wie man das plant. Und ja, jede Woche kommt neues Gemüse rein. Wir haben ja auch super viel unterschiedliche Kulturen. Ich glaube, es sind 40, 45 unterschiedliche Kulturen, die übers Jahr auf dem Acker stehen. Und da muss man schon viel Zeit auch aufwenden, das zu planen. Aber das lohnt sich halt auch total, weil man möchte eben diese Vielfalt haben. Und ich glaube, das schätzen Prosumenten auch total.
Welche Größe von Ackerfläche sprechen wir denn da? Also ist das noch zu Fuß begehbar oder ist das schon in Dimensionen, wenn man sagt, brauche ich schon einen LKW oder irgendwie, nein, einen Traktor oder irgendwas? Wie groß ist denn so eine Fläche, die ihr bewirtschaftet?
Genau, also bei mir in Söflingen, also die Flächen, wo ich bin, die sind in Söflingen. Das sind 2 Flächen, einmal 1500 und einmal 1800 Quadratmeter. Also echt relativ klein für eine landwirtschaftliche Fläche, würde ich sagen.
Ja, ja.
Genau, bei Martin Mollenkopf ist es ein bisschen größer. Ja, und da wir einen recht strikten Plan haben an Gemüse, können wir da auch recht viel anbauen.
Das heißt, ihr habt auf jeden Fall mehrere Äcker sozusagen oder mehrere Grundstücke oder Grundflächen. Das ist jetzt nicht alles auf einer Fläche mit einem Zaun drumherum, wo steht Solar wie Ulm und irgendwie dann noch ein Hausklingel daneben, sondern es ist dann einfach eine Addition von mehreren Flächen, die an verschiedenen Orten sind. Verstehe ich das richtig?
Ja, also ich würde sagen, also die zwei Flächen in Zöflingen sind relativ nah aneinander, also die sind schon genau quasi
wo
an einem Ort.
Wo ist Zöflingen so viel Fläche? Wo ist denn drin?
So geheim, zwischen geheim.
Zwischen der Häuser.
Ja?
Ja, genau, also da und
an der Blau.
In Treffensbuch ist ein bisschen mehr Platz, genau, da sind die Flächen auch ein bisschen größer, genau.
Aha. Schön.
Es ist aber ein Zaun drumherum und es steht auch ein Schild dran.
Genau, wenn man mal spazieren geht.
Vielleicht ist der Zaun besser, sonst denkt der Vorbeigehende, oh, da hat so schöne Karotten oder irgendwas. Und die Karotten mit oder irgendwas, weiß man ja auch nicht. Und wir haben schon gerade gelernt, dass hier also in Ulm verschiedene Flächen gibt, die bewirtschaftet werden von einem Team. Ja, ein paar, sag mal, die Macher und die anderen sind die Prosumenten, habe ich verstanden, die dann eben auch mit ernten oder mit auf dem Feld sind oder zumindest auch Nahrungsmittel bekommen. Und also ich habe verstanden, es sind mehr große Äcker, 1500 Quadratmeter, 1800 haben wir gesagt, die zu euch gehören und die dann quasi vom Team gemeinschaftlich dann auch betrieben werden. Ihr habt vorher gesagt, es ist eine verschiedene Anzahl von Früchten oder von Obst oder von Gemüse, glaube ich, angebaut wird. Gebt mal vielleicht ganz kurz so einen Überblick, von was wir dort allen sprechen. Also was gibt's denn alles? Was kann man in Solawi alles denn auch letztendlich nachher, wie soll ich sagen, aus dem Boden bekommen oder von Bäumen ernten? Was gibt's denn alles? Was habt ihr denn da alles?
Genau, also wir haben hauptsächlich Gemüse, das wir produzieren und das ist natürlich saisonal immer unterschiedlich. Also jetzt gerade im Sommer haben wir natürlich die ganzen schönen Kulturen wie Tomaten, Zucchini, Aubergine, sowas, was eben im Sommer gibt. Aber auch Wurzelgemüse wie Karotten und rote Beete und auch Blattgemüse, also Salate gibt es eigentlich immer. Und Mangold ist auch richtig schick. Dann ein paar Spezialitäten, das dauert noch ein bisschen, aber Physalis haben wir auch dabei zum Beispiel. Also das, denkt man vielleicht gar nicht, dass man das in Deutschland anbauen kann. Oder Melone probieren wir jetzt auch aus. Also genau, das gibt es auch. Aber das Gemüse.
Eigentlich so ziemlich alles, oder was ist
so das? Ziemlich alles. Also ja, im Winter halt dann viel Kohl natürlich. Also man muss dann schon mitgehen auch. Der Martin Mollenkopf macht auch Kartoffeln.
Rüben wahrscheinlich dann auch, Karotten.
Genau, Karotten, Rüben.
Ja, also wirklich alles, was landwirtschaftlich in Deutschland oder hier in den klimatischen Bedingungen irgendwo wächst, kann man so sagen.
Genau,
ja.
Würde ich jetzt auch so unterschreiben.
Genau, also ich würde sagen, ich bin schon länger dabei bei Solawi und wir sind im Moment nur noch ein Zwei-Personen-Haushalt und wir kaufen wirklich kaum Gemüse dazu. Es ist so viel dabei, dass wir uns da wirklich davon ernähren können. Wir sind tatsächlich Vegetarier, also wir essen wirklich nur Gemüse und Getreideprodukte. Das heißt, das reicht da wirklich und ist wirklich kunterbunt, alles, was man sich so wünscht.
Sind jetzt noch mehr, die dann Vegetarier sind oder gibt es auch, ist es bei euch auch in dem Sinne dann irgendwie dem Vegetarier, den Veggie irgendwie verschrieben oder das nicht?
Nee, wir sind da durchaus offen. Also es ist nicht, dass wir jetzt irgendwie dass wir strikten Vegetarier sind, das ist eher Menschen, die so überzeugend Vegetarier sind, aber wir hatten auch eine Zeit lang tatsächlich Kontakt zum Hof, den haben wir immer noch, über die wir auch Fleisch bezogen und auch in der Gruppe sogar auch verkauft haben.
Ja, ja.
Letztendlich haben die aber inzwischen das aufgegeben, daher gibt es das nicht mehr. Ansonsten, natürlich wissen da nicht irgendwie besonders strikt. Und
okay, das heißt, bei euch ist seit jetzt erst zu Hause auch ein Schweineschnitzel mit den selbst gezogenen, sagen wir mal, Kartoffeln und Karottchen und sonst irgendwas. Also ihr seid jetzt nicht irgendwie nur auf Grün und vegan oder auf Gemüse irgendwie aus. Das ist nicht der Fall. Ihr esst alles, aber ihr habt halt das Gemüse, das, was man sonst im Laden an Tomaten, an Karotten, an Salat und so weiter einkauft, dann eben aus dem eigenen Beritz sozusagen.
Ja, ich persönlich bin schon vegetarisch und war auch mal vegan, aber das ist ja, also für die Solawi würde ich sagen, da ist jeder gut aufgehoben. Also
jedem sein persönliches, aber du für dich machst es so, aber das ist nicht generell, das steht jetzt nicht in der Satzung drin, von habe es mit dem Thema beschrieben. Das ist nicht der Fall. Ja, okay. Genau.
Aber ich habe nur einen halben Anteil, weil ich nur einen Ein-Personen-Haushalt habe und ich komme auch sehr, sehr gut mit diesem Gemüse zurecht. Also es ist wirklich extrem viel und gerade im Moment, wo wirklich mit dem Regen und so alles voll geboomt hat, also ich habe einen halben Anteil.
Das müssen wir erklären. Also ich vermute mal, je nachdem, wie viel man irgendwie einbringt oder je nachdem, wie viel Familie irgendwie man hat, hat man irgendwie Bezugsrecht. Das heißt, du kriegst dann vielleicht mit deinem halben Haushalt 5 Kartoffeln und jemand anderer wie Martin, der dann vielleicht zu Hause noch 2 Kinder hat, ich spekuliere mal, der bekommt dann halt 4-fach an Kartoffeln und Maxine vielleicht noch zu Hause auch noch, ich weiß nicht, Kinder jetzt vielleicht nicht, aber Partner oder irgendjemand halt bekommt dann halt doppelte Portion, weil halt zwei Mann, Frau Haushalt, oder? Geht das so, oder? Ist das so von der Aufteilung, oder?
Also an sich kann das jede Person selbst entscheiden, welchen Anteil man haben möchte, also wenn einen ganzen oder einen halben.
Ja.
Der ganze Anteil, da holt man einfach jede Woche, das ist bei uns am Freitag, sein Gemüse ab bei Abholstationen und wenn man einen halben Anteil hat, dann alle 2 Wochen. Bin ich da richtig?
Nein.
Oder jeder macht es selbst aus, glaube ich.
Genau, von der Menge her, vom Umfang her ist so die Idee, dass es für 2 bis 3 Personen ein Anteil reicht. Mhm. Das ist so vom Umfang her, was da an Gemüse
also
kommt.
Also wenn du einen Anteil hast, dann reicht es für eine Familie, wenn du einen halben hast, dann von ein oder vielleicht noch 1,5 Personen Haushalt.
Ja, also ich bin ja hier die Neueste und ich bin eingetreten in den Förderverein. Mhm. Und das Wirtschaftsjahr beginnt im März, stimmt das? Im März und geht bis zum nächsten März oder Februar halt, Ende Februar. Und in dieser Zeit bezahle ich meinen halben Anteil und ich war damals bei dieser sogenannten Bieterrunde und habe dann gedacht, oh Gott, was mache ich? Das hört sich so teuer an, dachte ich zuerst. Und dann kam jemand auf die Idee und hat gesagt, ihr könnt auch halbe Anteile kaufen. Und mir wurde auch versichert, dass das für eine Person reicht. Es reicht absolut locker. Also das muss ich jetzt auf jeden Fall dazu sagen. Und ich bin jetzt mit einem halben Anteil dabei und kann mir locker ausrechnen, dass ich auf jeden Fall weit unter Ladenpreis bleibe. Das muss ich auch mal dazu sagen. Und ich habe mich mit meiner anderen Person, die den anderen halben Anteil hat, so geeinigt, dass wir uns entweder über Social Media absprechen würden oder aber wir teilen. Wir nehmen Messer mit und dann gibt es eine große Kohlrabi und die teilen wir durch oder einen großen Pfännchen und so. Manchmal machen wir das so.
Ja, jetzt muss ich nachfragen. Genau. Also jetzt nehmen wir mal an, du hast 100 Kartoffeln und ihr habt jetzt eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern und jeder bekommt seinen Anteil. Irgendwann die Kartoffeln sind endlich. Wenn du jetzt einen halben Anteil hast von 100, dann bekommst du jetzt halt, was weiß ich, 2 Kartoffelchen vielleicht oder irgendwas und irgendwann sind die mal leer. Jetzt angenommen, es kommen zu dem Verein nochmal 100 neue Mitglieder. Dann wäre der halbe Anteil nur noch vielleicht eine halbe Kartoffel, weil es ja insgesamt die gleiche Anzahl Kartoffeln ist, aber mehr Bezieher. Nein. Oder müsste man dann mehr Kartoffeln anbauen oder wie geht das? Also je mehr Leute wollen ja auch dann von dem, was da ist, dann auch quasi haben. Das heißt, dann müsste die Anzahl der angebauten Kartoffeln bleiben bei dem Beispiel dann erhöht werden, oder?
Ja, naja, also wir machen den Anbauplan, wir haben den für 100 Haushalte berechnet am Anfang vom Jahr und deswegen bauen wir für 100 Personen an. Man hat auch ein bisschen Ausfall rechnet man immer ein und manche Kulturen, die wachsen halt einfach super, dann hat man einfach mehr und manche, die wachsen halt nicht so gut oder Schädling drin, dann halt auch noch nicht. Und genau, aber das ist eigentlich schon ziemlich genau berechnet und reicht für alle.
Okay, das heißt, das entscheidende, ihr wisst zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie viele Mitglieder der Verein hat, wie viele quasi Prosumenten, wie viele quasi Genießer von Gemüse eben da sind und daraus rechnet ihr, so viel müssen wir anbauen, damit es für alle reicht und entsprechend dem Quantum oder dem Quota, den man dann hat, dann auch entsprechend passt. Also, dass derjenige, der seinen ganzen Anteil hat, dann auch eben, ich sag mal, 5 Kartoffeln bekommt und nicht 4. Und zu Hause eben die Familie auch ernähren kann. Das heißt, so eine Berechnung, wie viel Acker und wie viel Aufwand und wie viel eben, was weiß ich, Input notwendig ist, also mit Dünger, mit what else, was gibt es da noch eben?
Geräte, Maschinen brauchen.
Geräte, Maschinen, genau. Und Zeit natürlich, Faktor Zeit. Das machst du dann als speziell in der Richtung dann mit Background, mit Studium, mit Hintergrund, oder?
Ja, unter anderem, also genau. Mhm. Im Januar, Februar, aber ja.
Ich wollte nochmal kurz zurückkommen zu dem Gemüsemenge und Gemüseanteil, wie groß der Anteil ist.
Ja.
Ich meine, wichtig ist da nochmal, wir nennen uns solidarische Landwirtschaft und das kommt da, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass wir halt sagen, das Risiko für den Anbau, das liegt bei uns, bei den Teilnehmern, bei den Prosumenten. Wir, die Maxim, machen eine Vollkastenkalkulation im Dezember oder im Oktober, rechnet durch, wie viel Geld sie braucht und dann sagen wir, okay, wir stellen das Geld bereit.
Ja.
Und dann wächst das Gemüse im nächsten Jahr und das, was wächst, das wird verteilt. Und wenn das Wetter gut ist und viel Sonne scheint und so weiter, dann kann es etwas mehr sein. Und wenn das Wetter nicht so gut ist, dann ist es etwas weniger. Und das Produktionsrisiko liegt dann eben bei uns als Teilnehmer der Solawi und eben nicht wie bisher bei dem Gärtner, beim Gemüsebauern, der ohnehin schon Schwierigkeiten hat, inzwischen überhaupt wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Das heißt, ein wichtiger Aspekt bei uns ist eben, dass wir wissen, die Menschen, die für unser Gemüse sorgen, die sind auch wurden ordentlich bezahlt und tragen nicht das ganze Risiko. Und das ist einfach ein sehr wichtiges Element. Das heißt, bei uns steht es nicht so sehr im Vordergrund, wie groß der Anteil ist. Und für uns ist viel wichtiger die anderen Aspekte, dass unser Gemüse eben aus der Region kommt und dass eben das solidarisch angebaut wird.
Ja, und die ganzen Kalkulationen, Maxine, das ist natürlich ein Faktor schwierig. Das Wetter zum Beispiel, wenn jetzt heiß oder jetzt regnet es heute mal. Mhm. Wir hatten andere Tage total heiß. Ich meine, das ist ein Faktor, der bei so einer Planung wahrscheinlich ganz schön schwierig ist. Oder du weißt nicht, im Winter gibt es einen eisig kalten Winter, kannst du im Februar schon was anbauen oder wird es erst im März warm oder haben wir einen verregneten Frühling und also kurz gesagt, das Risiko eines, ja auch, dass die Bauern haben, eine Bewirtschaftung ist natürlich auch noch irgendwie ein schwieriger Kalkulationsfaktor, oder?
Ja, klar, also man muss immer aufs Wetter schauen und immer anders, unberechenbar manchmal.
Ja.
Aber zum Glück haben wir ein relativ resilientes System, weil wir so viele unterschiedliche Kulturen haben. Und da ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn eine Kultur wegfällt, weil wir halt noch 10 andere oder 20 andere auf dem Feld stehen haben. Und da wir so klein strukturiert sind, kann man auch relativ schnell Sachen ausgleichen, indem man einfach gießt, was auf ein paar Hektar einfach nicht möglich wäre. Und in unserem System schon, also da kann man recht gut nachsteuern auch.
Mhm. Könnte es auch mal sein, dass dann statt der, was weiß ich, der so und so Menge Salat, weil die Wetterbedingungen anders sind, dann zum Beispiel die Erdbeeren irgendwie besser gedeihen und ihr habt mehr Erdbeeren als geplant, dafür ist der Salat mickrig, dass solche hier das eine bekommt, das Wetter bekommt dem einen mehr, dem anderen weniger und insgesamt habt ihr vom einen mehr, vom anderen weniger und irgendwie gleicht es wieder aus, oder?
Ja, klar, also das ist eigentlich immer so, ja, man gleicht sich aus und man hat ja auch, wir pflanzen eigentlich fast jede Woche oder jede zweite Woche mittlerweile und ja, wenn es halt super trocken ist, dann stehen die Pflanzen vielleicht nicht ganz so gut da und wenn es dann direkt regnet, ist die Kultur 2 Wochen später irgendwie schon voll gut, also genau, da muss man einfach schauen. Aber wie gesagt, eigentlich können wir da recht gut das regeln in unserem System.
Du hattest vorhin noch irgendwas gefragt mit der Menge. Da kam mir in den Sinn, wie wir das Zeug aufteilen. Genau, darüber hatten wir gesprochen. Und also bei uns ist es so, es gibt so unterschiedliche Depots. Ich kenne jetzt bisher nur mein eigenes Depot.
Ja.
Das ist in der Innenstadt an einem Laden angeschlossen, also in unserem Fall beim Unverpacktladen. Und wenn ich dort reinkomme und will mein Gemüse abholen, dann steht dort eine große Tafel und auf der Tafel steht irgendwie 2 Salatköpfe, 750 Gramm Mangold, Kartoffeln haben wir gerade nicht, wir warten auf die neuen, aber dann rote Beete, 2 Zucchini, 1 Aubergine, 2 Kohlrabi, 1 Fenchel und so weiter. Also alles querbeet ganz durch bis unten hin. Dann haben wir auch Kräuter, also Bohnenkraut war jetzt schon da und Kerbel und Petersilie und Schnittlauch, ne? Oder ja, so Zwiebelchen natürlich, ja. Frühlingszwiebeln, also ganz viele unterschiedliche Sachen und ich merke auch jetzt als Prosumentin, dass da schön geplant wird und es abgewechselt wird, dass man nicht jede Woche dasselbe hat da und es steht eine Waage dort,
ja.
Und wir machen also auch Fair Play, es nimmt sich keiner zu viel, es nimmt sich keiner zu wenig und ja, vielleicht teilen wir das dann oder aber ich wiege halt ab, ne?
Mhm. Aber es wird auf Ausgewogenheit geachtet, so dass nicht ja, der eine immer nur das Gleiche und immer nur man die gleiche Ernährung hat, also jeden Tag der gleiche, nein, jede Woche der gleiche Kohl irgendwo dann im zugeordneten Korb liegt, sondern statt dem Kohl liegt immer auch irgendwo was anderes. Ein Salat oder mehr Karotten.
Ich glaube, das macht Maxine und das haben die im Anbauplan damals schon so festgelegt. So habe ich das zumindest auf der Vorstandssitzung gehört. Oder Mitgliederversammlung war das, ne? Aber nee, was ich noch cool finde, ist einfach, dass ich noch Eier dazu holen konnte, wenn wir die Hühner haben wir nicht selber. Aber und was Brot kann man noch dazu kaufen, ne? Also ich kann mich im Grunde bin ich dann versorgt. Und unvollversorgt.
Ja, ja.
Tatsächlich kann ich an der Stelle sogar noch ergänzen, es gibt darüber hinaus auch noch Getreide vom Kalmenhof, das wir so alle 6 Wochen mit im Angebot haben, das aber auch gesondert bestellt werden muss. Also es ist nicht Teil der Standardlieferung, das sind eher Dinge, die Leute noch dazu bestellen können quasi.
Das heißt, das sind Add-ons, die dann auch bei euch quasi dann mit dem Sortiment sind, auch wenn die eigentlich jetzt nicht bei euch dann direkt gezüchtet sind, oder?
Genau, das ist eben nicht. Wir haben jetzt viel über den Anbau gesprochen, was wir selber planen und anbauen, das ist eben, dass automatisch kommt.
Ja.
Das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, Eier, Mehl, das wird eben von jedem individuell bestellt.
Mhm, ja, heißt im Endeffekt aber, dass ihr euch den Gang zu den großen, also entweder auf einem City-Markt ersparen könnt oder zu den großen Einkaufsmärkten, zumindest was die Abteilung Obst und Gemüse angeht, hinfällig ist. Da sieht man euch nicht, oder?
Nö. Dafür treffen wir uns dann per Zufall mal mit diesem, mal mit jenem im Abholdepot.
Aha. Abholdepot heißt, das ist irgendwo eine Halle oder
nö, also bei uns, Garage. Also in meinem Fall jetzt, es gibt 4, soweit ich mich, soweit ich informiert bin. In meinem Fall, ich gehe in den Judenhof, da ist der Unverpacktladen.
Das sagt es, ja.
Und im Unverpacktladen haben wir eine Ecke. Und da ist natürlich toll Innenstadtbereich, aber die anderen müsstet ihr vielleicht erklären.
Ich würde sagen, wir machen erst kurz Musikpause. Wir sind schon ein bisschen über die 35. Ich habe verstanden, du wolltest dich schon, musst dich schon verabschieden.
Ja, ich muss los.
Dann auf jeden Fall, Susanne, von dir schon mal verabschieden wir uns schon mal. Alles Gute und es geht dann für uns weiter. Die anderen beiden bleiben natürlich. Ja, wir haben schon ein bisschen dazugelernt und wir haben vor allem gerade auch über organisatorische Themen wie mit Abholung gesprochen. Ein organisatorisches Belang ist natürlich grundsätzlich die Planung. Und da gibt es so ein Stichwort, das habt ihr vorher angesprochen, Maxine, ein Thema, das du vielleicht ein bisschen erklären solltest, diese Fruchtflächenfolge. Das heißt, da gibt es jetzt einen großen Plan, da hast du wahrscheinlich dann drauf, da auf der Fläche vom Quadratmeter 5 bis zum Quadratmeter 25 sitzen jetzt gerade die Kartoffeln. Das heißt, daraus erwägt man dann im nächsten Jahr vielleicht den Salat dort zu pflanzen, weil sich das irgendwie von der Chemie, von der Biologie irgendwie gut verträgt. Und da, wo jetzt gerade an einem anderen Quadratmeter von Stelle, was weiß ich, Quadratmeter 70 bis 80, wo gerade die Karotten gesteckt sind, kommt dann im nächsten Jahr, was weiß ich, die Rüben, weil irgendwo die Karotten, die Rüben sich gut vertragen. Ich spinne mal, ich fantasie mal total, weil ich da keine Ahnung von habe. Irgendwie so, und dann entwickelst du eben daraus, was sich eben dann im Sinne der Nährstoffe, eben im Sinne der einfach der fürs nächste Jahr, wie soll man sagen, profitabel ist der falsche Begriff, aber eben erfolgreichen Bewirtschaftung eben dann anbietet, was man dann damit macht, was man da reinsetzt, oder?
Ja, ähnlich. Also es ist ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, aber letztendlich versucht man immer, also unterschiedliche Pflanzenfamilien hintereinander auf ein Beet zu packen. Also wir haben Beete, die alle gleich lang sind und gleich breit. Genau. Und
die sind abgesteckt, dass man sie auch findet, oder?
Genau.
Ja,
richtig.
Okay.
Die sind auch nummeriert. Und dann plane ich einfach, mit was starte ich, was packt irgendwelche Nährstoffe in den Boden, also zum Beispiel Leguminosen sind super, also sowas wie Erbsen und Bohnen, und man schaut einfach, welche Kultur danach gut auf das Beet passt. Das ist manchmal ein Knoten im Kopf, aber man versucht, also ich versuche das Beste, und genau, die Vorteile sind einfach, dass man den Boden irgendwie natürlich, also natürlich Nährstoffe in den Boden bringt, aber auch, dass man Krankheiten nicht weiter im Beet hat. Also wenn irgendwelche Schädlinge im Beet sind, dann versucht man eine andere Familie auf das Beet zu packen, damit sie sich nicht übertragen quasi.
Gibt es da mal Ärger mit Maulwürfen oder irgendwie sowas?
Maulwürfe tatsächlich nicht. Die Mäuse haben wir auch Glück zu. Also bei uns schaut es eigentlich ganz gut aus, aber sowas wie Krautenfliege, also wir haben auch Netze, damit wir das auch eindämmen, aber man, ja, unterschiedlichste Schädlinge.
Ja. So eine Familie, was ist denn jetzt so in dem Sinne eine Gemüsefamilie? Was sind jetzt, also zum Beispiel Gemüsesorten oder Produkte, die man in eine Klasse, in eine Familie einordnen kann? Gib uns da mal ein Beispiel.
Zum Beispiel, es gibt die Doldenblütler, da sind zum Beispiel Karotten und Dill drin. Also ich habe das dann auch immer so schön farblich markiert, damit man da einfach nicht, also damit es einfach einfacher ist in meinem Plan. Genau, oder ja, es gibt die, jetzt habe ich gerade einen Blackout.
Also jedenfalls gibt es, also das gibt, kann man wahrscheinlich auch im Internet finden, bestimmte Zusammenhänge, die sind dann irgendwo, sagen wir mal, von den inneren, von den Genen oder irgendwie dann ähnlich, oder? Diese Familie, oder sind die auch grundsätzlich vom Äußerlichen gleich, das, was weiß ich, die Karotte und irgendeine andere Rübe vielleicht ein bisschen ähnlich ausschauen, oder können das auch total gegensätzliche Dinge sein, bei denen man die familiäre oder die Zuordnungszusammenkunft gar nicht irgendwie vermuten würde?
Tendenziell kann man da bestimmt eine Ähnlichkeit draus ziehen und die sind, glaube ich, auch aus derselben Pflanze quasi entstanden. Aber ja, zum Beispiel bei Nachtschattengewächsen irgendwie so Tomate oder Aubergine und Paprika, die haben ja alle Blüten, da kann man vielleicht schon eine Ähnlichkeit sehen. Oder Kürbisgewächse, also ja, Kürbis, Zucchini, Melone.
Genau. Eine simple Kartoffel, ist die auch mit jemandem irgendwo in der Familie dann?
Auch Nachtschattengewächs.
Genau. Auch ein Nachtschattengewächs.
Genau, wie Tomate.
Ah ja. Und jetzt haben wir über Gemüse gesprochen, aber sowas wie Obst gibt es auch, Äpfel oder Birnen oder gar nicht?
In einzelnen Fällen haben wir auch mal Obst, also sprich Äpfel gibt es gelegentlich, aber eigentlich sind wir tatsächlich weitestgehend auf Gemüse ausgerichtet.
Ah ja, aha. Wäre auch jetzt Obst irgendwie eine Variante? Ich meine, jeder Haushalt freut sich ja auch, also nicht nur über Gemüse, sondern auch über Obst vielleicht, Äpfel, Birnen, Kirschen, Erdbeeren, schöne irgendwo, ja.
Also man könnte das schon auch noch anfangen, das ist eine Frage von den Kapazitäten, die man hat am Ende auch, sozusagen. Und bisher ist etwas so, dass wir halt gemerkt haben, also wir sind mit dem, was wir jetzt machen, gut ausgelastet und haben schon immer wieder auch mal darüber nachgedacht, durchaus irgendwelche Beerensträucher mitzupflanzen und zu hegen und pflegen. Haben wir bisher aber einfach noch nicht angegangen aus Kapazitätsgründen letztendlich, kann man sagen.
Ist Gemüse einfacher Hand zu haben als Obst dann, kann man das sagen, oder ist das nicht der Fall?
Es ist einfach unterschiedlich, würde ich sagen. Ich meine, bei Obstbäumen hat man natürlich eine andere Art und Weise und man braucht einfach mehr Fläche.
Mein Gedanke ging in folgende Richtung. Obst ist natürlich so, bei den Kirschen, bei den Brombeeren, Stachelbeeren, da kommen auch die Vögel und picken mal die Kirschen an oder die Brombeeren und oder die Johannisbeeren oder sie leiden, Johannisbeeren beispielsweise durch Hageleinschlag. Die Kartoffeln sind im Boden, sind vielleicht eher geschützt. Na gut, da kommt vielleicht von unten irgendein Käfer oder kommt eben die Wühlmaus oder was. Aber ich hätte vermutet, dass es Obst mehr den äußeren Einflüssen irgendwo ausgesetzt ist als das Gemüse, das vielleicht mehr in der Erde drin steckt, oder?
Also das waren zumindest bisher weniger unsere Beweggründe, sondern bei Beerenobst ist es ein bisschen so, dass es eher zeitintensiver ist und daher auch kostenintensiv. Deswegen kam es bisher nicht so sehr in Frage. Wenn man jetzt an Baumobst denkt, wie Äpfel und so weiter, dann müsste man die Bäume erstmal pflanzen, was ja doch auch ein paar Jahre erstmal dauert, bis sie überhaupt erstmal ordentlich tragen. Und daher, glaube ich, haben wir die Themen bisher einfach noch nicht so wirklich angegangen. Hingegen, Gemüse wird einfach jahresweise gepflanzt und kann dann auch im selben Jahr noch geerntet werden. Ich glaube, das macht es in der Abwicklung erstmal leichter.
Verstanden, ja. Mit dieser Fruchtfolge, das heißt, es gibt auf jeden Fall irgendein Lehrbuch für, was bewirtschafte ich heute, was daraus morgen und übermorgen. Und daran kann man sich orientieren und daraus letztendlich ergibt sich dann für euch zwangsläufig immer, dass jedes Jahr, jedes Feld mit ein bisschen was anderem beackert sozusagen oder eben bepflanzt wird. Und letztendlich aber geht es durch diesen Wechsel für jedes Jahr drum, dass alles wieder irgendwo schon verfügbar ist, aber eben immer an anderen Stellen in der Folge einer anderen Bewirtschaftung als das, was im Vorjahr drin in der Erde war.
Genau, also ein Punkt ist ja bei der Fruchtfolge auch das Thema eben, wie viel Nährstoffe die Pflanzen brauchen. Da gibt es ja die Schwach-, Mittel- und Starkzehrer und genau in der Folge guckt man auch eben je nachdem, wie viel Nährstoffe die Pflanze, jeweilige Pflanze braucht, wie man das mit der Fruchtfolge dann einfach einteilt. Und so wird auch da die Sukzession quasi geplant. Ja, aber unter anderem neben eben, was von Maxine schon erzählt hat, ist eben das Thema mit den Schädlingen, die auch dann ein Mitgrund sind, warum man da eben die Fruchtfolge ändert.
Aber das Sortiment also kann trotzdem immer gehalten werden. Also es gibt jetzt nicht ein Jahr, wo man sagen kann, jetzt waren lauter irgendwie stark, ihr habt ja gesagt stark.
Starkzehrer,
die jetzt alles in der Boden ist ausgelaugt, der Boden mag nicht mehr, der Boden hat ein Jahr sozusagen schwächelt und keine Karotten, keine irgendwie Kartoffeln, das ist nicht der Fall. Durch clevere solche Fruchtfolge ist, kann man sicherstellen, dass jedes Jahr überall also irgendwo was gescheit wächst und das also jetzt nicht irgendwo einen Ausfall gibt und man eine Fläche quasi brachlegen muss aufgrund von ausgezehrt sein. Das ist nicht.
Nee, das ist nicht der Fall. Ja. Also genau. Mhm. Wir bauen auch, also wir sehen auch Gründungen ein. Das sind verschiedene Pflanzen, die quasi den Boden auch weiter aufbauen. Das ist quasi wie brachliegen, weil wir da kein Gemüse anbauen, aber den Boden aufbauen. Genau, und dann hat man auch nochmal einen Wechsel.
Aber ich habe schon das Gefühl, das ist eine ganz schöne Wissenschaft für sich, Maxine. Also ich bin auf den Gebieten relativ ahnungslos, aber wenn ich das so höre, Fruchtfolge, Starkzehrer und Schwarzzehrer, dann denkst du auch, auf dem Gebiet hast du keine Kompetenz. Da gibt es noch eine ganze Menge an Sachen, die man zu beachten hat.
Super und spannend.
Darf ich noch ein kurzes Bild zu zeichnen? Also wir haben letztendlich die Fläche in mehrere Segmente, ich glaube 7 oder 8 Segmente unterteilt und wir rücken quasi das Gemüse, das dieses Jahr wuchs auf diesem Segment eben Zucchini und nächstes Jahr rutscht diese Zucchini eins nach rechts und das Gemüse, was links davon war, rutscht eben auch ein Stück nach rechts. Und so kann man einfach sagen, schaffen wir das, wie Fruchtfolge total diversifiziert ist am Ende, dass wir gar, oft sagt man glaube ich so 3-4 Jahre, was die Fruchtfolge in der Landwirtschaft so angehalten wird, aber wir können da bis zu 7 Jahre kommen, wenn wir einfach sagen, wir haben das 7 Segmente und so wird es jedes Jahr einfach um ein Stück verrutschen, da so ein bisschen ein Bild vielleicht zu zeichnen.
Ja, das heißt, ihr habt ja schon einen Kreislauf, das heißt, ihr wisst dann, das ist jetzt der Status 5, das ist der Status 6 und im Status 1 kommt dann eben die Karotte da rein und im Status 7 war eben die Kartoffel drin und dann hat man im Prinzip so einen Algorithmus, sage ich mal, und der ist relativ, wie soll ich mal sagen, zuverlässig beständig und damit ist eine hohe Planungsfähigkeit oder Planungsmöglichkeit gegeben. Habe ich das so richtig irgendwie interpretiert?
Ja. Könnte man so sagen, ja.
Ich fragen wollte, also ihr habt jetzt die Felder, wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, ihr habt dann die Fruchtfolge und hier auf der Fläche pflegt in diesem einen Jahr das, im anderen das und das. Trotzdem, es muss ja alles irgendwie auch betreut, gepflegt, es muss gewässert werden wahrscheinlich, es muss vielleicht auch gedüngt werden. Wer macht das? Machen das jetzt alles die Prosumenten, also die Leute, die nachher auch das Gemüse bekommen, abholen? Oder machen das nur einige wenige? Oder wie geht das? Also die tagtägliche, ja sagen wir mal, das Checken, läuft alles, ist alles in Ordnung oder hat jetzt irgendwann an einer Stelle irgendwo vielleicht auch die Blattlaus zugeschlagen und irgendwas, oder sind irgendwelche Schädlinge, die auf dem Acker sind oder eben wer gießt. Seid ihr da alle dann immer einmal, zweimal eine Woche tagtäglich vor Ort und schaut und pflegt und hegt oder wie geht das dann? Also täglich, also einmal der Prozess sozusagen des Wachsenlassens und Betreuen.
Genau, also ich bin eigentlich jeden Tag auf dem Acker, also unter der Woche und deswegen habe ich halt den größten Überblick, würde ich sagen, und treffe eben die Entscheidungen. Wir haben aber auch 2 oder mittlerweile 3 feste Feldhilfetage, wo die ProsumentInnen vorbeikommen können und einfach mithelfen. Also das ist immer anders, also wenn dann Pflanzen jäten, gießen, ernten, genau.
Also Mithilfe ist gewünscht und wenn jetzt du allein dastehst, dann kannst du das zwar schaffen und leisten, aber du bist glücklich oder froh, wenn auf jeden Fall Hilfe da ist, Unterstützung da ist und du nicht allein jetzt alles bessern musst und nicht allein jetzt, was weiß ich, alles umstechen oder irgendwie was machen musst, sondern wenn da Hilfe dabei ist, jemand dir also praktisch in der Arbeit auch dich unterstützt.
Genau, also die Solawi trägt sich auch dadurch, weil in den Hochzeiten ist einfach super viel zu tun und das ist eben auch das Projekt. Ich meine, ich fand das auch total schön, weil es einfach auch ein Ort der Begegnung ist, weil
das heißt, man kann sich auch ein bisschen unterhalten dabei.
Genau, während dem Jäten. Genau, oder?
Man ist auf jeden Fall auch draußen, das ist sicherlich auch gesund, andererseits Gartenarbeit ist auch anstrengend.
Nach einem Tag im Büro oder was auch immer, tut das auf jeden Fall gut, haben schon viele berichtet.
Mhm. Anders als den ganzen Tag, ja, draußen ist man natürlich auch der Witterung ausgesetzt. Welches ist denn so jetzt die Spitzenlastzeit? Also wann habt ihr, was jetzt das Draußensein angeht und das Kümmern, sage ich mal, betrifft, die Hauptauslastung? Ist das jetzt im Sommer? Ist das dann, wenn es ans Ernten geht, Kartoffeln ausgraben oder irgendwie halt die Rüben zupfen oder rausziehen? Wann ist die Spitzenbelastung? Also wann ist die meiste Arbeit zu leisten?
Also im Mai pflanzt man halt super viel, deswegen da auf jeden Fall und jetzt, weil einfach ganz viel auf dem Acker steht und man das genau pflegen muss, ernten muss und deswegen im Sommer.
Seid ihr mit dem Fortschritt zufrieden an Betracht auch der Witterungssituation, gerade mit viel Hitze im Juni, jetzt wieder ein bisschen mehr Regen. Im Augenblick, ist das für euch okay oder ist es für euch ein schwieriges Wetter gerade oder die Entwicklung auch im Sinne von Klimawandel, merkt ihr da irgendwie was? Macht es Schwierigkeiten oder ist es kein Thema? Oder?
Also ich habe tatsächlich ja kein Vergleichsjahr, weil das ist mein erstes Gemüsejahr ist. Aber ich würde sagen, dass wir noch ganz okay gut klarkommen. Aber man merkt natürlich schon, also bei Hagel oder bei Trockenheit bin ich schon ein bisschen nervös, würde ich sagen. Genau.
Mhm. Ja, und dann, also irgendwann zum bestimmten Zeitpunkt wird entschieden, die Kartoffeln sind reif, jetzt heißt es ausgraben oder jetzt sind die Rüben fertig, also die Rüben dann rein, raus und irgendeinen Korb rein und dann müssen die irgendwie verteilt werden. Also wie geht jetzt der Prozess? Erstmal, wann geerntet wird, das legst du dann fest? Also du prüfst und schaust und sagst, fertig, die können quasi jetzt raus.
Genau, richtig. Ich gehe jede Woche einmal durch den Garten und schaue, was ist fertig, wie viel brauchen wir die Woche oder was muss auch runter. Und das ernten wir dann, verteilen das auf die unterschiedlichen Depots und wie viele Personen in dem Depot sind. Kleiner Dreher. Genau, und dann wird das eben am Freitag in die Depots gebracht und die ProsumentInnen dürfen sich das dann dort abholen.
Das heißt, sie kriegen eine E-Mail-Nachricht oder wie wird es dann kommuniziert, nach dem Motto, deine Sachen sind da oder ist es routinemäßig, dass immer was da ist, man routinemäßig dann halt vorbeigeht und holt?
Genau, das ist bei uns immer Freitag Nachmittag.
Oh ja. Es gibt eine E-Mail-Info an alle Teilnehmer, die da wo drin steht, was die Woche gerade so passiert ist, überhaupt ganz generell. Ja. Und es steht auch mit drin, was denn die Woche an Gemüse gibt.
Oh ja, ja. Weil wir gerade an Infos sind. Ihr habt ja auch eine Website, habe ich gelernt. Lasst die Hörer mal ganz kurz wissen, auf welche Website man euch auch findet, wenn man auch vielleicht ein paar Bilder findet oder generell zu euch was nachlesen kann.
Man findet uns unter der Adresse solavi-ulm.de und ansonsten auch per E-Mail erreichbar an die Adresse kontakt@solavi-ulm.de.
Ja, und wenn man jetzt mitmachen möchte, sich beteiligen möchte, besteht die Möglichkeit noch oder erst dann Einstieg fürs nächste Jahr möglich oder wie wäre das?
Genau, also für dieses Jahr haben wir noch freie Anteile. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann eben einfach an die Kontaktmail eine E-Mail schicken und genau, dann kann man noch einsteigen bis Februar.
Okay.
Ende des Jahres, ein halbes Jahr noch. Und gerade ist ein super Zeitpunkt, weil es einfach richtig schönes Gemüse gibt, die ganzen Sommerkulturen. Genau. Mhm. Also nutzt die Chance noch.
Ja. Das heißt, im Augenblick auf jeden Fall ist viel Action, viel zu tun. Und ihr müsst heute nach Hausfeld oder?
Heute nicht mehr.
Heute nicht
morgen.
Mehr. Ja. Und morgen melden sich bestimmt ganz viele Leute, die dann auch irgendwie teilnehmen wollen oder auch noch das haben wollen. Schön. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir vergessen haben, den ihr noch irgendwie loswerden wolltet? Oder haben wir alles abgegrast sozusagen oder abgearbeitet?
Ja, vielleicht sonst noch ein Termin. Am 14.09. ist aber unser Hoffest in Treffensbuch beim Hof von Martin Mollenkopf.
Mhm. Okay. Ansonsten, wenn wir durch sind und ich gucke auf die Uhr, wir müssten auch tatsächlich schon wieder raus, sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und in der Plattform uns mit dem Thema bereichert habt. War für mich sehr eindrucksvoll, sehr spannend, wo ich nichts von dem Thema bisher so verstehe und wusste. Also auf jeden Fall vielen Dank. Mein Name ist Michael Trost, Moderation. Ihr sagt mal kurz euren Namen. Ihr heißt
Martin
und Maxine.
Und das ganze Thema war heute die
solidarische Landwirtschaft.
Alles klar, vielen Dank.
Dankeschön.
Und in der Plattform demnächst wieder. Und um 17 Uhr geht es hier weiter im Programm.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.